Ich habe ja 3 Wochen Zeit gehabt, um die Predigt vorzubereiten. Leider habe ich die falsch vorbereitet. Ich habe immer an Schlaf mal ausgedacht. Aber auch zum Thema, das Leben ist ein Geschenk, hat Gott einiges zu sagen. Wir haben eine coole Zeit als Family und mit Kindern hast du ja immer die grössten Überraschungen im Haus. Und wir haben unseren Kindern ja bewusst einen Namen gegeben. Jordan haben wir Joy getauft, das zweite Name. Der Joshua haben wir Power getauft. Und der Jesse haben wir gewusst, das wird besonders ein kritischer Fall. Wegen Jesse James, Jesse Jackson und alle Jesse. Das sind wirklich die üblen Revolverhelden gewesen. Den haben wir getauft, Jesse True. Und der Jesse ist jetzt 7 Jahre langsam. Und wir stellen fest, dass das Kind tatsächlich in das hineinwachsen, in die Berufung, in den Charakter, den wir ihn als Namen geben. Der Joshua Power ist ein unglaublich starker Fußballspieler. Ich hoffe, er ist nicht jetzt da drin, dass ich ihn... Ah, da ist er ja. Doch, er gehört alles. Ah, oh, er gehört alles. Haben wir nicht abgemacht. Er ist ein unglaublich starker Fußballspieler. Er macht Goal aus dem komischsten Winkel, der gar nicht möglich ist. Jordan Joy dreht die Freude in sich hinein und dreht sie raus. Und der Jesse True, von ihm will ich euch eine Geschichte erzählen. Er ist 7 und fängt an, über Gott nachzudenken. Und dann sagt er zu Mami, es ist mega komisch. Gott kann ja gar nicht gewesen sein von Anfang an. Wie ist denn das möglich? Eine Frage, die du vielleicht verdrängt hast einmal. Wer ist denn vor Gott gewesen? Geht doch gar nicht. Aber der Jesse hat dann sich selber die Antwort gegeben. Und er gesagt, und Anita gesagt, mal, weißt du, das geht schon. Gott ist eben immer gewesen. Er ist eben ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und dann ist ein Moment still gewesen und nachher sagt der Junge, Gott ist also wie ein Kreis. Gott ist ein Kreis. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mich hat es mega berührt. Gott ist ein Kreis. Das ist eigentlich die Antwort auf die schwierige Frage, was ist vor Gott gewesen? Nichts, weil Gott ist ein Kreis. Halleluja. Gut, gut, gut. Eine Frage. Möchte Gott, dass du dein Leben geniessest? Ist es nicht so, dass im Grunde genommen so Glauben, Bibel, Jesus und Genuss ausschliessende Begriffe sind? Genuss und Bibel passt irgendwie nicht zusammen. Boulevardpresse schafft ja mit so Begriffen, die nicht zusammenpassen, wie zum Beispiel, ist jetzt ein alt, ist ein bisschen Platten, aber Grossmutter Harley Davidson, oder? So, 2 Begriffe, die du nicht gerade automatisch zusammenbringst. Und Genuss und Bibel passt eigentlich auch nicht zusammen. Ja, wer findet, das passt nicht zusammen? Wer findet, das passt zusammen? Gut, okay, gut, super. Dann bin ich der findet, es passt eigentlich nicht so gut zusammen. Also, wenn jetzt eine Umfrage startest, dann glaubst du nicht, dass Christen, wir hören es ja von Galvin, ist der grosse Vorwurf, oder ich das jetzt so ein bisschen vertiefe, das Argument, ist ja der grosse Vorwurf, er ist ein Spassverderber gewesen, oder? Der Zwingli, der Puritanier, hat Stadt Zürichs Uter geritten, man hat nicht mehr dürfen tanzen, nicht mehr jassen, überhaupt nicht mehr, der Spass ist einfach das Ende gewesen. Und das ist irgendwo in den Leuten in ihrem Kopf, dass Gott, Spass, Genuss, schließt sich eigentlich aus. Schließt sich eigentlich aus. Es geht sogar so weit, dass viele Leute nichts von Gott wissen wollen oder den Schritt nicht zu Jesus Christus machen, aus einem Grund. Wieso? Sie meinen, sie können das Leben nicht mehr geniessen. Ah, ja, Amen. Amen. Amen, Sister. Ja. Habt ihr gehört? Es gibt sogar Christen, die Angst haben, sie können das Leben nicht mehr geniessen, Gott sei ein Spassverderber. Glauben, Spass und Genuss sind nicht automatisch Begriffe, die wir zusammenfügen können. Und über das wollen wir eben heute reden. Ich habe dann geschaut, gibt es das Wort Geniessen überhaupt in der Bibel? Kennt die Bibel das hochinteressante Wort Genuss? Und ich mache keinen Witz, meine Suchmaschine hat es nicht rausgespuckt. Also meine Elbivin 11, Version 11, hat es nicht können. Genuss, hat genießen, hat sie nicht gefunden. Aber ich habe dann gewusst, es gibt irgendwo, gibt es irgendeinen Vers beim Prediger. Der Prediger, und da habe ich gewusst, da gibt es einen Vers, wo Geniessen drin vorkommt. Und dann habe ich den von Hand nachblättert und dann habe ich tatsächlich gelesen, da, Kapitel 9, Vers 7. So geh nun hin, iss mit Freunden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Also, wir sollen es geniessen, weil Gott hat es gebilligt und dann kommt der Hinweis, aber schau, dass deine Kleider weiss bleiben und schau, dass Öl auf deinem Haupt ist. Weisse Kleider steht für Reinheit und Öl steht für den Heiligen Geist. Geh nun hin, iss mit Freunden dein Brot, trinke deinen Wein fröhlichen Herzens, denn Gott hat dein Tun gebilligt, will, die nicht leiden, sind weiss und Salbe von Gott ist auf dir. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Glory! Eben der Prediger ist eine Nummer für sich. Er beschreibt ja das Leben, lesen Sie mal durch. Er ist der, der den Begriff Genuss reinbringt. Er sagt, geniess das Leben. Seit der Mensch das Paradies durch die Wüste eingewechselt hat, ist er auf der Suche nach einem Paradies schlechthin. Also wenn wir über Genuss reden, müssen wir wissen, dass Gott hat den Mensch in ein Paradies hineingesetzt. In einen riesen Vergnügungspark hinein. Es ist einfach alles vorhanden gewesen. Und dann sind sie noch das Zweite gewesen. Mann und Frau. Total genial. Viele Blut sind sie umeinander gerannt. Sind sie betteln gegangen. Dann sind sie in ein Tierchen gegangen. Dann sind sie etwas Feines gegessen gegangen. Dann sind sie vom Baum hochgeklettert. Dann sind sie ins Palmwedelbeetli. Die haben jetzt wirklich, wenn du willst wissen, was geniessen bedeutet, dann müsstest du einen Blick können erhaschen in das Paradies, wo Gott den Menschen hineingestellt hat. Gott hat das Paradies erfunden und geschaffen. Durch eine blöde Entscheidung hat der Mensch das Paradies durch eine Wüste eingetauscht. Eine Wüste mit der wunderbaren Verheißung, im Schweisse deines Angesichts wirst du dich abmühen, dass du etwas Kleines auf dem Teller hast. Kein Wunder ist der Mensch innerlich total prädestiniert, den Genuss zu suchen. Weil er hat etwas verloren. Der Mensch, und du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn du ein Genussmensch bist oder wenn du gern geniessest. Ja, Gott hat dich so geschaffen. Eigentlich wärst du fürs Paradies geschaffen und nicht für deinen schweißtreibenden Job. Du wärst fürs Paradies geschaffen, nicht für deinen schweißtreibenden Job. Darum hast du manchmal ein bisschen Mühe. Und der Mensch hat dann über die Menschheitsgeschichte nicht immer gleich viel Platz gehabt, dem Genuss nachzurennen. Und die meiste Zeit ist der Mensch einfach ums nackte Überleben gegangen. Und auch heute, auf den weiten Teilen der Erde, ist Genuss ein totales Fremdwort, so wie wir es verstehen. Ein Grossteil der Menschen lebt mit einem Dollar in der Woche und kämpft gegen Krankheit und gegen Tod und gegen Verarmung. Und so ist es auch für uns Europäer oftmals so, dass wir nachher den Ferienbericht hören, dass staunte fette Europäer immer wieder über den armen Südamerikaner, der eigentlich das Leben viel besser geniessen kann als er selber, weil er es hat. Habt ihr auch schon gehört? Amen. Habt ihr auch schon gehört? Der fette Europäer von unserem Kontinent geht auf Südamerika und ist total platt, dass die barfüßlaufenden, wasserschleppenden, hart arbeitenden Menschen schlussendlich eine Leichtigkeit an den Tag legen, die wir immer noch nachrennen. Wir leben ja in einer Genusshochkultur. Das ist ja eigentlich letztens ein Interview gelesen von unserem Regierungsrat und er sagt, wisst ihr, Politik muss einfach wieder genussvoll werden. Man muss einfach wieder genussvoll werden. Alles muss man können geniessen. Und es ist nicht so, dass der Mensch, und ich habe euch erklärt, warum das so ist, oder? Warum wir den Genuss suchen, weil wir das Paradies verloren haben. Wir leben in einer Genusshochkultur, weil je besser, dass es um Mensch geht, je weniger, dass es ums nackte Überleben kämpft, desto eher versucht er sich natürlich, der genussvollen Seite vom Leben zuzuwenden. Es hat im dritten Jahrhundert vor Christus eine von diesen vier Säulen von der griechischen Philosophen, philosophischen Richtungen, war die der Epikuräer, vom Epikur. Und der hat natürlich eine sehr coole Philosophie verbreitet, wo ich staune, dass die heute eigentlich nicht viel populär transportiert wird in den Medien, weil sein Höchste war nämlich der persönliche Lustgewinn. Das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, ist der persönliche Lustgewinn. Und er hat gesagt, schau, eigentlich unser Vorbild sind die Kleinsten, die kleinen Kinder. Weil die haben so richtig instinktive Lust, oder? Nach Schoggi, nach Zwieback, nach die Nacht lang aufbleiben. Die wissen noch, was Lust drin ins Leben heisst. Die wissen wirklich, tack, das will ich und Mami darf ich. Und er sagt so, und versuch wirklich, du bist weise, wenn du deine Lust kannst befriedigen, auf eine coole Art und Weise, notfalls mit lautstarkem Protest. Und da haben wir eigentlich das kleine Kind als Vorbild und er hat nachher die Philosophie noch ein bisschen verfeinert und so, aber ein Vorbild findest du eigentlich im schreienden, täubelnden Kind, das jetzt unbedingt ein Päckchen Bombchips will. Das ist ein Vorbild auch von unserer Genuss-Hochkultur, wo wir reingekommen sind als ganze Gesellschaft. Ich weiss nicht, ob dich da kannst identifizieren, aber letztendlich ist ja der Genuss wirklich das Grösste für uns. Ein bisschen Genuss haben. Ich habe jetzt auch ein bisschen Street Parade mich beschäftigt. Ich hoffe, dass heute wieder schön Wetter ist. So viel zum Wetter. Und ich habe dann ein Interview gesehen mit einer, die hat sich da voll engagiert und hat wirklich mal eine gute Tat wollen machen. Und sie hat ein Buch geschrieben über die richtige Ernährung während dem Drogenkonsum. Sie ist natürlich dann auch darauf angesprochen worden, ob das dann nicht ein falsche Pointe gesetzt sei, wie man dann die Leute nicht eher antreiben. Nein, so sage ich es schon nicht. Nein, es geht nur darum, viele Leute konsumieren Drogen und dass man das dann auch wirklich auch richtig mache, sagt die Ernährung, sagt auch wichtig, oder? Also hat es irgendwelche Ernährungswissenschaftler unter euch im Berater, also vielleicht ein unerschlossenes Feld, spät. Das Buch ist geschrieben. Und am Beispiel von der Street Parade oder anderen Sachen kann man ein bisschen feststellen, was passiert, wenn der Mensch auf der Suche nach Genuss ist. Er macht das aber losgelöst von Gott, dann führt das eigentlich in eine Dekadenz rein. Die moralischen Werte fallen zusammen. Weil wenn der Mensch einfach nur noch das will machen oder dem nachrennt, was seinem Trieb zuvorderst ist, dann sieht es dann wahrscheinlich etwas so aus wie beim Caliente am Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 5 Uhr hier um unseren Hof herum. Und wenn du nicht weisst, was ich rede, dann melde dich das nächste Mal einfach mal freiwillig zum Putzen. Nach dem Caliente bei uns. Das passiert, wenn wir unserer Lust freien Lauf lassen. Also der Mensch ist geschaffen zum Geniessen. Gott hat ihn so geschaffen. Es ist aber nicht ganz einfach. Ich gehe eigentlich mit dem Epikur einig. Also er hat auch gesagt, es ist nicht nur Genuss, sondern es ist auch Abwesenheit von Leid und Schmerz. Ist sein höchstes Ziel. Und ich bin eigentlich mit dem Epikur einig. Insofern hat er schon recht. Wir sollen das Leben geniessen. Wir sollen die Fülle vom Leben eintreten. Aber ich wollte mit dieser kleinen Einleitung euch plausibel machen, dass es nicht ganz einfach ist. Dass selbst wenn wir in einer Kultur leben und sämtliche Mittel haben, materiell, finanziell, emotional, alle Mittel haben, um eigentlich das Leben geniessen, ist das noch kein Garant dafür, dass wir das Leben dann auch wirklich geniessen. Und wenn wir mal in die Ferien gehen, dann sehen wir irgendeinen in der Flipflop rumrennen, unter den Palmen und stellen fest, der ist ja viel fröhlicher als wir. Es geht um Erfüllung bei allem, was wir suchen, aber nicht alles kann uns erfüllen. Gott hat ja das Gute geschaffen. Also Gott hat Natur geschaffen. Er hat die wunderbaren Düfte geschaffen. Er hat wunderschöne Menschen geschaffen. Gott hat auch den Sabbat gemacht, den Freitag übrigens. Und Gott hat das Paradies gemacht mit dem Ziel, dass du, Mensch, mit ihm im Paradies bist in Ewigkeit. Es ist ja unglaublich ein cooler Gedanke, oder? Einfach das Schönste vom Schönen, dein ganz persönlicher Vergnügungspark. Absolut auf dich zugeschnitten. Ich bin ja ein bisschen im Europapark unterwegs gewesen. Haben Sie vielleicht gelesen im Update. Und der Europapark ist so aufgebaut, dass jedes Land hat sein Gebiet und die Schweiz hat dann den Matterhornblitz und so weiter. Und hat seine Bahnen. Und das Paradies hat wahrscheinlich ein Gebiet nur für dich. Daniel Sutter. Paradies, Daniel Sutter Town. Kommst rein, was findest du? Alles Mac. Ist alles Mac. Oder bei Martin. Gehen wir mal in Martinville. Wow, das wird Fun Date. Ich glaube, er wird ab und zu Leute dort haben. Es wird Pokertisch dort haben. Es wird viele Freunde dort haben. Es wird ständig sehr stark Augustfeuerwerk wird abgehen. Immer. Eins nach dem anderen. Tak, tak, tak. Martinville. Wie sieht auch deine Stadt aus im Paradies? Aber Gott hat sie gemacht für dich. Wir können uns das nur so schwer vorstellen, wie ich am Anfang gesagt habe, Genuss und Gott können wir eigentlich nicht zusammenbringen. Weil er ist eigentlich eher der Polizist. Und wir können uns, oder der Mensch kann sich in der Tiefe nicht wirklich vorstellen, seit er die Wüste ausgewählt hat, anstatt das Paradies, kann er sich in der Tiefe nicht wirklich vorstellen, dass Gott wirklich einfach gut ist. Amen? Amen. Jetzt zum Thema von heute Morgen. Gottes Geschenk an dich ist dein Leben. Jeder von uns hat schon über das Leben nachgedacht. Ich darf nicht zu viel. Ich drülle irgendwann durch. Es ist mir zu hoch. Weil ich weiss nämlich, dass es ein Sonnensystem gibt. Also unser Sonnensystem, unsere Galaxien. Dass, wenn unsere Erde oder die Sonne oder dich als Mensch in die Relation stellst zum Universum und zu der Größe, die Gott alles geschaffen hat, dann bist du gar nicht mehr rum. Es gibt Sterne, die sind so gross. Da ist auf einem, auf so einer Bildschirmfläche, wenn jetzt das ein Bildschirm wäre, aber das wäre ein guter, also kein Beamer, sondern Bildschirm mit Pixeli. Und der kleinste Pixel, den du da drauf noch wirst finden, der wäre wahrscheinlich noch doppelt so gross, wie die Sonne ist. Und die Sonne ist ja extrem viel grösser als die Erde. Und das ist der grösste Stern, den wir kennen. Wir haben das dann mal angeschaut. Susi hat eine kleine Tonbildschau gebracht. Ist extrem. Und in dieser Relation kommst denn du irgendwo auf einem Fingernagel und Gott liebt dich. Und nicht nur das. Er hat dich einzigartig geschaffen. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit dieser ganzen DNA-Problematik, mit dieser Codierung. Kurz zusammengefasst, jeder Mensch hat einen persönlichen Code. Du hast einen ganz persönlichen Code in deiner Erbmasse, der ausmacht, die Person, die du bist, und es gibt keinen zweiten. Du hast einen Code. Und der ist so kompliziert. Der ist so kompliziert. Den kann man kaum knacken. Und es ist uns völlig klar, überall, wo ein Code dahinter ist, wenn eine chiffrierte Botschaft kommt, wenn jemand eine Sprache redet, alles, was mit Code ist, ist uns völlig klar, da ist Intelligenz dahinter. Und dann ist mir nicht ganz klar, warum die einen Leute Signal auffangen im Weltall von intelligenten Wesen, aber selber glauben, sie stammen vom Affe ab. Wir haben ja den Code in uns hinein, der beweist, dass ein Schöpfer muss am Werk sein. Und du bist einzigartig und Gott hat dir das Leben geschenkt. Und ich lese im Alten Testament, dass die Engel haben gefunden, die Menschenfrauen sind so schön. Die sind so schön. Also, das finden nicht nur wir. Das finden, haben auch die Engel gefunden. Die Menschenfrauen sind so schön. Und dann haben sie aber auch wieder einen Fehler gemacht. Sie sind runtergekommen, runtergestiegen und haben Geschlechtsverkehr gehabt mit den Frauen. Und dann sind eben die Riesen daraus entstanden, wo der Goliath dann einer der letzten war. Oder? Also die Engel schauen zu und sagen, nein, schau mal den Edge an. Der hat so eine schöne Frau. Hast du schon mal überlegt? Ist für die Engel nicht einfach. Es ist, ich will damit den Punkt machen, wir können uns nicht vorstellen, wie schön das es ist, materialisiert sie. Sagen mit mir, materialisiert. Wir können uns kaum vorstellen, wie schön das ist, dass wir uns bewegen können. Ich weiss natürlich nicht, wie es aus der Perspektive ist von einem Engel, oder? Aber was wir Menschen können erleben, was wir Menschen können haben, der freie Wille und alles drum und dran, das ist einzigartig. Ich lese dann im Petrusbrief ein bisschen später, wo es um die Erfüllung von der Prophezeiung von Jesus Christus gegangen ist, wo er sagt, hey, hör einmal, nicht nur die Propheten, sondern auch die Engel haben auf den Moment gewartet. Haben auf den Moment gewartet, bis der Sohn Gottes offenbart ist. Und ihr seid live dabei gewesen. Ihr habt mit ihm das Abendmahl gegessen. Ihr seid dabei gewesen. Ihr seid mit ihm durch Galiläa gezogen. Und du hast ein Leben bekommen. Ich weiss nicht, ob ich dir einen Punkt kann, lieb machen in deinem Herz, kostbar, irgendwie kommunizieren. Aber es ist nicht selbstverständlich. Du hast ein Leben bekommen und das hat dir Gott geschenkt. Du bist einzigartig. Dich gibt's einmal und dann nie wieder. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Wie könnten wir den Punkt noch vertiefen? Sagt es doch einander. Also wenn ihr nicht scheu sind. Wirklich, sag doch mal, Gott hat dir ein Leben geschenkt und du bist wunderbar. Vielleicht muss man es auch wieder mal von jemandem hören. Halleluja. Ich vermute, dass wir mit nichts genug wertschätzen können. Dass du dein Leben mit nichts genug wertschätzen kannst. Ich meine, ein kleiner Versuch, das sich reinzudenken, ist ja, wenn man manchmal krank wird. Wenn man einen Schmerz hat, Rückenweh oder so. Wie sehen wir sich die Zeit zurück, wo man keinen Rückenweh hat? Oder jemand, der Querschnitt gelähmt wird. Wo plötzlich im Rollstuhl ist. Wie schaut die Welt anders an und wertschätzt jede Bewegung? Wow, der kann Stegen laufen. Wow, der kann die Hand bewegen. Er kann die Hand bewegen, zum Gott anbeten. Und du bist einfach da, von da oben ab gelähmt, kannst rumschauen, mit dem Maul kannst du deinen Rollstuhl bewegen, Und du denkst zurück, was es war, wo du dich bewegt hast. Und du fängst automatisch an nachzudenken, was hätte ich noch machen können mit meinen Händen. Aber es ist zu spät. Darum können wir uns gar nicht vorstellen, wie wertvoll das Leben ist. Du kannst dir wahrscheinlich schwer vorstellen, wie kostbar du bist. Weil du dich eben hast, weil alles in Ordnung ist, weil alles läuft. Du bist einzigartig, dich gibt's nur einmal und dann nie wieder. Halleluja. Warum gibt's denn so viel Selbstmord, Depressionen und Lebensmüde? Wenn doch das Leben so ein Geschenk ist. Und da will ich jetzt eigentlich darauf eingehen, drei Gründe, warum ein Geschenk vom Leben nicht geniessen kann. Und die Idee ist eigentlich am Weihnachtsbaum entnommen. Du bist vielleicht auch schon unter einem Weihnachtsbaum gehockt oder beim Weihnachtsbaum und hast ein Geschenk ausgepackt, wo dich überhaupt nicht gefreut hat. Es hat dich nicht angesprochen, es hat nicht zu dir kommuniziert und du hast auch nicht gewusst, wie es funktioniert. Aber es ist deins, es ist dein Name drauf gestanden und möglicherweise der Geber gerade noch nebendran. Blöde Situation. Für viele Menschen ist das Geschenk vom Leben nicht wirklich willkommen in dieser Art und Weise, wie es Gott gedacht hat. Und über das möchte ich reden. Ein Grund, warum das Geschenk vom Leben dir vermiesen werden kann, ist simpel und einfach, indem du schaust, was hat denn der andere bekommen? Vergleichen. Also, meine Kinder, ich habe nicht gewusst, dass ihr alle da in der Predigt sind. Ich predige sonst auch nicht immer über euch, aber heute kommen wir zwei, drei Mal vor. Wir haben zum Beispiel manchmal die Situation, die Heime, dass ich irgendetwas, oder Tanita, dass wir irgendetwas Feines, Spontanes heimbringen. Oder dass die Kinder fragen, du könntest uns nicht einen Kuchen bringen, oder weiss ich was, und so. Und dann bringen wir das. Und dann bringen wir einen Kuchen, Beispiel, oder? Und dann steht der Kuchen auf dem Tisch. Und dann wird er nicht gerecht aufgeschnitten. Oder? Dann hat der eine das Gefühl, er hat weniger bekommen als der andere. Gehen wir mal davon aus. Und wissen wir, was dann passiert? Dann hast du eigentlich mehr Probleme mit Kuchen als ohne Kuchen. Obwohl du eine Freude machen wolltest. Und der, der ein kleineres Stückchen hat, der vor einer halben Stunde alles gemacht hat, dass er so ein kleines Stückchen bekommt, kann sich plötzlich nicht mehr freuen, weil der andere ein grösseres Stückchen hat. Und so ist der Mensch aufgebaut. Und so ist es auch mit dem Leben. Eine Möglichkeit, was dir das Leben gründlich kann vermiesen kann, oder ich kann das sogar als Anleitung geben für ein mieses Leben, fang dich an, vergleichen mit Leuten, was besser geht. Und du wirst dich ziemlich schnell elend fühlen. Es ist auch du bist auch nicht der Einzige, der das macht. Zum Beispiel haben wir da im Johannes, am Ende vom Johannes Evangelium, den Petrus, oder? Ich meine, wer von euch will nicht wie der Petrus sein? Wer von euch möchte nicht, dass euer Schatten Kranke heilt, oder? Wer von euch hätte nicht gerne die Pfingstpredigt gehalten? Oder wer mit Jesus übers Wasser gelaufen? Wer? Amen, Amen, Amen. Alle hätten das gern gemacht. Aber auch der Petrus hat verglichen. Johannes 21, Vers 19, dieser aber sagt es, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hat, spricht er zu ihm. Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt hatte und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Das hat der Petrus irgendwo gewurmt, dass da noch ein anderer da ist, der offensichtlich bei Jesus an der Brust liegt, der offensichtlich eine besondere Beziehung hat zu Jesus, das hat ihn gestresst, der Petrus. Als Petrus dieses sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Ah, interessant. Also fühl dich nicht schlecht oder alleine, wenn du jemand bist, der gern vergleicht. Vielleicht vergleichst du, als Single vergleichst du dich mit Verliebten. Als Ehepaar vergleichst du dich mit anderen Ehepaaren. Als Eltern vergleichst du dich mit anderen Eltern. Als Arbeitnehmer, es ist ja uferlos. Vergleichen kann man ja alles. Du vergleichst dein Äußere, dein Auftreten, wie du wirkst auf andere Menschen, was du gut kannst. Es ist in dir rein. Es ist in uns rein. Sogar der Petrus, unser Hero, hat sich verglichen mit dem Johannes und hat sich übel gefühlt. Und er hat sogar die Kontenance verloren und ist zu Jesus gegangen und hat gesagt und hat wollen reklamieren und hat gesagt, hey, was ist denn mit dem dort? Ich bin doch dein Liebling. Ein Geschenk verliert seinen Wert, sobald man es mit etwas anderem vergleicht. Und das ist eine grosse Gefahr. Und Gott sagt dir heute Morgen, vergleich dich mit nichts und niemandem. Ich habe dich so wählen, ich habe dich geschaffen und ich habe dir Vorteile gegeben, die dramatisch sind, die der Hammer sind. Und der Witz ist ja der, du vergleichst dich mit anderen und fühlst dich schlecht, andere vergleichen sich mit dir und fühlen sich schlecht und dann haben wir so eine Negativspirale. Die Bibel hat ein anderes Rezept dafür. Sie sagt, einer soll den anderen höher achten als sich selber. Freuen wir uns, wenn jemandem etwas gelingt. Freuen wir uns, wenn jemand verliebt ist und ich nicht. Freuen wir uns, wenn jemand eine super Familie hat, aber ich vielleicht im Ehekrach lebe. Tun wir den anderen höher achten als uns selber. Und in dem Sinne wird das Wert, unser Wert von unserem Geschenk, wird auch wieder grösser. Nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr das Leben geniessen wollt. Der zweite Punkt, das passieren kann, ist, wenn du das Geschenk auspackst, dass du eigentlich nicht den Wert von dem Geschenk nicht erkennst. Ich habe zum Beispiel, ich und meine Schwester beide, wir haben von unserem Tanteli, haben wir zu den Weihnachten immer zwei Paar handgelismete Socken bekommen und einen Fünfliber. Und so mit den Jahren haben wir dann eigentlich so ein bisschen spöttisch vom gütigen Fünfliber geredet, oder? Wir haben dann schon gewusst, ja, das Geschenk ist gekommen, gut, es ist immer noch weich, wie das letzte Jahr, das vorletzte Jahr und vorletzte Jahr. Aber es hat ja noch einen gütigen Fünfliber drin. Weil mit den Socken, von den Socken haben wir eigentlich nicht viel gehabt, eigentlich. Die Mami hat dann zwei Perlen weniger müssen kaufen. Aber das ist pünktlich gekommen zu der Weihnacht. Zwei Socken und einen gütigen Fünfliber. Ich habe den Wert nicht wirklich erkannt. Wo aber die Tante gestorben ist, dann später, und die Socken nicht mehr gekommen sind, haben sie irgendwann gefehlt. Also die Tante hat dann gefehlt, das ist ja klar. Aber jetzt die Socken haben gefehlt. Und wir haben gemerkt, wir haben die Socken nicht mehr. Wir wachsen raus, die sind kaputt, die sind eigentlich noch gut gewesen, die Socken. Und wir haben angefangen zu vermissen, weil wir etwas nicht mehr gehabt haben. Und den Punkt habe ich vorher schon gemacht mit dem Rollstuhl, mit dem Invaliden. Jeder von uns hat es schon erlebt, dass er etwas gehabt hat. Und dann hat er es nicht mehr gehabt. Etwas Wertvolles, Kostbares verloren und es hat seine gesamte Einstellung geändert. Es hat seine Sicht geändert, wie er das Leben anschaut, wie er reingeht, etc. Ich zum Beispiel habe einen von meinen Impulsen gewesen, warum ich dann einmal aufgehört habe rauchen, wo ich etwa 22 gewesen bin. Ich habe ja dagegen gekämpft, wirklich wie ein Leu und so, mit Feuer. Und es hat nicht geklappt. Und eines Tages bin ich in Lausanne habe ich gewohnt, in einem Strassencafé gewesen, nach dem Arbeiten und habe eine geraucht. Dann läuft eine blinde Frau vorbei und tastet ihren Weg so durch den Dschungel, oder? Ganz alleine, sie und ihren Stock. Läuft sie so rum, oder? Und ich hocke dort, 22, Schönheit, Zigaretten und Bier. Schau ihr so zu und sie. Und in dem Moment ist wirklich das Erbarmen Gottes auf mich hineingekommen. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, Hansi, du, was machst du eigentlich? Schau mal die Leute an. Und du machst dein Leben noch kaputt. Das hat mich so getüpft. Das ist jetzt eine Perspektive. Ich habe nichts verloren, aber ich kann mit den Augen von Gott anfangen zu schauen. Und oftmals kann es sein, dass du Sachen, die dir Gott geschenkt hat, nicht wertschätzt. Vielleicht findest du dich selber nicht schön. Vielleicht findest du dich nicht attraktiv. Vielleicht findest du dich nicht erfolgreich. Vielleicht hast du Mühe mit dir selber, wie du bist. Aber Gott hat dich so gemacht. Und wenn du dich nicht mehr hast, wirst du dich grausam vermissen. Darum geniess dich jetzt. Und das ist mein zweiter Tipp. Wenn du das Leben möchtest wirklich nicht geniessen, wenn du wirklich das Leben nicht willst geniessen, dann verachte das, was Gott dir geschenkt hat. Dann geh einfach drüber weg und zeig dich all die Schultern. Deine Augen, die sehen, deine Ohren, die hören, dein Maul, die reden, deine Lunge, die atmen, zeigen dich all die Schultern. Wenn du aber das Leben geniessen willst, sei dankbar für das, was Gott dir gemacht hat, was er dir geschenkt hat, und es kommt eine Dankbarkeit rein. Halleluja. Wo bist du in deinem Leben undankbar? Was ist bei dir einfach selbstverständlich? Und was weisst du? Du weisst nicht, was du hast, bis du es verlierst, habe ich aufgeschrieben, genau. Was könnte das sein, was du vermissen würdest, was du jetzt einfach so selbstverständlich annimmst? Jetzt zur Entspannung bitte ich nochmal den Messi einfach noch ein, zwei Takte spielen. Wir haben noch einen letzten Punkt. Der coolste eigentlich. Aber ich möchte euch noch ein bisschen Luft geben. Und dass ihr das auch verarbeiten könnt, die beiden Punkte nochmal mit Jesus besprechen. Vergleichen. Oder den Wert nicht erkennen. Ist gut. Piano ist gut. Das ist gut. Dort, wo dich Gott angesprochen hat, schau es mit ihm nochmal an, Moment. Wenn wir anschauen, was Jesus dazu sagt, wie du dein Leben geniessen kannst. Es freut mich zum dritten Fall am Weihnachtsbaum, du packst das Geschenk aus. Und es sieht eigentlich noch spannend aus, aber du kommst einfach nicht raus. Du weißt nicht, was es ist und für was du kannst brauchen. Ich habe schon erlebt, wie einer Lego geschenkt hat. Und weil er nicht gewusst hat, wie es geht, hat es dann gerade noch kaputt gemacht vor dem Kind. Weil er einfach gewürgt hat, oder? Irgendein Zügli und hat nicht gewusst, wie er genau die Batterie reinbringt. Und dann, aber das muss doch gehen. Und am Schluss hat er klack. Und das Lego ist kaputt gewesen. Ja, ich hatte zum Beispiel auch einen Videorekorder daheim gehabt, einen DVD-Player. Und der hat verschiedene Ländercodes gehabt. Und du musst den Code freischalten und dann ist es gegangen. Und von Zeit zu Zeit ist der zurückgekehrt. Und wenn der Code, da musst du wieder den Code reingeben. Und wenn der Code nicht kam, hast du das ganze Gerät vortrühren. Und wie so oft, wenn so Sachen technischer Natur nicht laufen, die Lösung ist meistens in Form von einer Frau. Also bei mir wenigstens. Sie haben irgendwie das Handy. Und auch bei Anita, sie hat dann gewusst, wo die Betriebsanleitung war. Mich hätte wahrscheinlich das Ding fortrühren müssen. Aber sie hat gewusst, wo das Ding ist und hat den Code rausgeschnappt und das Gerät ist wieder gelaufen. Es gibt Geschenke, die kannst du nur brauchen oder gut brauchen, wenn du eine Betriebsanleitung hast. Und die auch lesest. Und wir Männer sind ja Spezialisten, oder? Das ist eigentlich das Letzte, was wir machen würden, ist eine Betriebsanleitung lesen. Meistens ist sie dann schon kaputt und wir können Garantieleistungen lesen. Und so ist es auch mit dem Geschenk vom Leben. Ich habe euch gesagt, dass du eigentlich ins Paradies gehörst. Ich hatte das erwähnt, du gehörst eigentlich ins Paradies. Eigentlich bist du fehlplatziert auf dieser Welt. Du bist eigentlich fehlplatziert mit dem ganzen Stress und Schweiß. Es passt nicht zu dem, was dich Gott original designt hat. Du bist da, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn anbeten und in deinem ganz persönlichen Vergnügungspark Tag und Nacht dich am Leben freuen. Ich kann es nicht genug erwähnen, weil wir wollen es eigentlich nicht glauben. Es ist wie etwas, das abperlt in uns. Wir sagen, nein, aber Gott ist nicht so. Eigentlich will er, dass wir streng haben, Stress und mühsam. Nein, Gott hat Martinville gemacht und Susie Town und das Cap, Daniel Suter. Und das ist alles da. Du bist gar nicht geschaffen für das. Aber indem dass du das Paradies verloren hast, hast du eben auch deine Gebrauchsanleitung zum Glücklichsein verloren. Und Jesus Christus gibt sie uns wieder. Er gibt sie uns wieder. Und zwar an verschiedenen Orten. Ich habe in der Ferien den Markus anfangen zu lesen. Einfach das ganze Markus-Evangelium von vorne anfangen zu lesen. Jetzt habe ich es einmal durchgelesen, jetzt habe ich wieder angefangen, es ist so spannend. Und ich hatte so einen Hunger nach, was sagt Gott auch zu mir, wenn ich das lese. Und die ersten paar Kapitel habe ich einfach gesehen, was Jesus Tolles gemacht hat, wie er die Krankheit geheilt hat. Und ich bin total berührt gewesen. Und ich habe gedacht, wann sagt er etwas, was eigentlich für mich ist? wo er eigentlich zu mir etwas sagt. Vorher hat er einfach das Modell gegeben. Schau, er hat das gemacht, dann hat er das gemacht, ist er dort angegangen. Aber wann sagt er etwas zu mir? Und das Erste, was ich gelesen habe, dann wirklich ganz direkt zu den Leuten, ist Kapitel 8. Und er sagt folgendes. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jetzt wisst ihr, warum ich sage, Genuss und Glauben ist nicht gut zu vereinbaren. Oder? Soll ich nochmal lesen? Wer mir nachkommen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist doch genau der Grund, warum die Leute meinen, mit Gott leben sei nicht lustig. Oder? Ist eigentlich noch logisch. Tönt auch brutal, weil das Kreuz ist eine Folterungsmethode. Denn wer, und das ist begründet, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Das Wort retten, das haben wir vor einem Zeitchen mal angeschaut, das heisst so. Und das bedeutet nicht einfach, das bedeutet mehr als jetzt einfach ein Fisch, der nicht mehr schwimmen kann, retten. Das bedeutet wirklich wiederherstellen, segnen, heilen, wieder gut machen. Und der Jesus sagt, da, schau, ich kenne euer Problem, ihr wollt das Leben geniessen, ihr rennt im verlorenen Paradies nach, aber ich gebe euch jetzt einen Tipp. Ihr werdet es nicht erreichen, wenn ihr euch das alles selber machen wollt. Wenn ihr euch selber vergnügen wollt, Epikuräer werden nicht zufriedene Menschen werden. Sie werden den Genuss letzten Endes nicht haben. Weil sie wollen ihr Leben gewinnen. Wenn du dein Leben gewinnen willst und um jeden Preis deinem Genuss nachrennst und den Genuss, die Suche nach einem Paradies, über Gott stellst, wo eigentlich das Paradies geschaffen hat, wirst du es nicht erreichen. Der einzige Weg, wie du den Genuss reinkommen kannst, indem, dass du dein Leben verlierst. Das ist sehr logisch, oder? Muss man, glaube ich, erklären. Der einzige Art und Weise, wie gut es entstehen kann, ist, indem du etwas loslässt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, das Weizenkorn bringt keine Frucht, bevor es nicht in die Erde geht und wächst. Ich habe das lang nicht verstanden. Ich weiss auch nicht. Alle um mich herum haben es gewusst, aber ich nicht. Bis ich einmal eine wunderschöne Bohnensamen gesehen habe. Ganz einen schönen Bohnensamen. Und der war wirklich extrem schön gewesen. Der hatte so Pünktchen drauf gehabt und glänzt und Zeug und Sachen. Und dann hätte man den setzen sollen. Und da bin ich aber nicht sicher gewesen, ja, wenn ich jetzt den setze und er nicht kommt, dann habe ich ja den schönen Samen nicht mehr, oder? Also ich glaube, ich behalte den lieber. Aber wenn ich ihn nicht setze, dann verfault er irgendwann und dann habe ich keine Bohnen und keine neuen Samen. Also habe ich müssen den Samen opfern, den wunderschönen Bohnensamen, den einzigartigen, kostbaren Bohnensamen, in die Erde rein. Und dann habe ich wirklich geschaut, dass das Teil dann auch kommt, wie abgemacht. Und es hat geklappt. Die Bohne ist gewachsen und ich habe neue Bohnensamen gehabt. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, das auch in deinem Leben gilt. Wo Jesus sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, wenn du um jeden Preis einfach schaust, für dich schaust, dass für dich jetzt genau aufgeht und du das Glück hast, und wenn es mir Gott nicht gibt, hole ich es selber. Das ist eigentlich unsere Mentalität, die uns kaputt macht. Du wirst dein Leben verlieren. Und du wirst total im Mutter sein und Genuss, das Wort, wird fern von dir sein. Du wirst dich mit Kopien und Alternativen und Kompensationsprogrammen beschäftigen, dein Leben lang. Der Martin hat es noch gut gesagt, da im Dingsbums, im Briefing. Er hat gesagt, schau, hey, heute Morgen, als er in die Stadt gefahren ist, hat er wirklich einfach den Eindruck gehabt, die Leute, die gestern gefeiert haben und denken, jetzt haben sie den Genuss, die verwachen jetzt mit einem Riesenkater. Oder? Und ich hoffe, dass sie das Buch gelesen haben, wie man sich richtig ernährt, wenn man Drogen konsumiert, weil sonst ist es noch schlimmer. Das ist es nicht, Freunde. Es ist es nicht. Und in deinem Leben laufen auch so Programme. So Alternativen. Du sagst, ach, das ist jetzt mein Genuss. Genau das brauche ich jetzt. Ich weiss, Gott ist zwar nicht einverstanden, aber ich will. Nicht gut. Jetzt gebe ich euch die Neujahrsbotschaft. Wie schon für mich der 1. Januar heute. Ich habe mir dann überlegt, könnten wir nicht wieder mal ins Alte Testament gehen? Nein, ich mache euch nur Angst. Es geht nicht mehr lang. Es ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen. Ein Gleichnis, aber eine wahre Geschichte, die passiert ist beim König David. Weil der König David ist ja eigentlich der gewesen, wo wir Männer können uns super mit dem identifizieren. Er ist ein Krieger gewesen. Er hat wirklich etwas, er hat geleitet, er hat etwas bewegt, er ist mit 400 Räubern zusammen gewesen. Er hat wirklich Raubfeldzüge gestartet, er ist glücklich verheiratet gewesen, er hat, manchmal hat er auch noch jemanden angeschaut, den er nicht hätte sollen. wir können uns mit dem David identifizieren. Der David ist ein Mann gewesen, wie Gott sagt, ein Mann nach meinem Herz. Aber er ist auch ein Mann gewesen, der genossen hat, oder? Das wissen wir. Der David ist nicht ein Asket gewesen. Der hat gern gegessen, der ist gern mit Freunden zusammen gewesen und so weiter und so fort. Die wissen auch, was er schon alles gemacht hat. Aber eben, jetzt haben wir ja die Kleinsten unter uns. Der David hat aber gewusst und das Prinzip von Jesus Christus verstanden. Er hat können loslassen und durch das hat er mehr empfangen. Ganz am Schluss vom Leben von David, 2. Samuel 22, geht es um die Helden. Und da beschreibt er die Taten von diesen Helden, so in der Retroperspektive. Und die drei unter den 30 Obersten zogen ihn ab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle in Adullam, während eine Schar von Philistern im Tal der Rehabitaner lag. David war aber zu dieser Zeit in der Bergfeste und seine Besatzung der Philister befand sich damals in Bethlehem. Und David hatte ein Gelüste. Das steht so, hä? Und David hatte ein Gelüste und sprach: Wer kann mir Wasser zu trinken geben aus dem Brunnen von Bethlehem unter dem Tor? Also der David ist mit seinen Jungs in der Höhle gehängt und er hat ein Gelüste gehabt. Hast du auch schon ein Gelüste gehabt? Amen. Ein Gelüste. Sein Gelüste war relativ harmlos. Er hat einfach Durst gehabt. Extrem Durst. Und dann sagt er: Hey Jungs, ich habe so Durst, wer könnte mir Wasser holen? Und das Wasser übrigens ist dann im Lager vom Feind gsi. Das ist einfach nicht rasch am Wasserhahn mit der Karaffe, sondern das ist im befestigten Lager gsi vom Feind. Und der David hat Durst gehabt, gewusst, dort hinten hat's einen Brunnen. Und wer könnte mir doch ein bisschen Wasser bringen? Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch. Gar nicht lange über Entscheidungsgrundlagen diskutiert da. Prozess. Da brachen die drei Helden durch das Lager der Philister hindurch und schöpften Wasser aus dem Brunnen vom Bethlehem unter dem Tor, trugen es her und brachten es zu David. Okay. Der David hat ein Glüschli gehabt. Und er, seine drei Helden, und das ist Freundschaft, Freunde, das ist Freundschaft. Seine drei, sagt, wir gehen. Drei Helden sind eingebrochen ins Lager vom Feind, haben sich durchgeschlichen, wie auch immer, haben das Wasser geholt, rausgetragen, bringen es zum David. Und der David heisst, er aber wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer aus vor dem Herrn. Auch wieder eine Stelle, die ich lang nicht begriffen habe, oder? Seine Freunde opfern das Leben, bringen ihm Wasser, und er hat das Wasser in der Hand. Also muss ich auffüllen, muss natürlich voll sein. Er hat das Wasser in der Hand. Und in dem Moment, wo er das Geschenk überkommt, und das Wasser ist ein Symbol fürs Leben in der Bibel. Und darum nehmen wir jetzt das als Leben. Du hast das Leben bekommen. Und Gott hat sich das etwas kosten lassen. Vergleichbar mit diesen drei Helden, die für den David das Wasser sind geholt, hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit du das Leben hast. Und er hat seine Helden ausgesendet. Und das heisst in der Bibel, die Engel sind ausgesendet, denen zu dienen, die gerettet werden sollen. Und du hast eine Schar und eine Armee hinter dir von Helden, die es möglich gemacht haben, dass du Leben hast. Und jetzt kommst du das Wasser rüber. Und in dem Moment, wo der David das Wasser rüberkommt von diesen drei Helden, geht es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sagt: Er sei ferne von mir, o Herr, dass ich so etwas tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hindurchgegangen sind? Darum wollte er nicht trinken. Das taten die drei Helden. Du hast das Leben von Jesus Christus bekommen. Und jetzt hast du dein Leben in der Hand. Und du hast alle Möglichkeiten. Der David hätte mit dem Wasser sich waschen können. Er hätte können Pflanzen begüssen oder er hätte es können trinken. Und so ist es mit dir. Du hast dein Leben bekommen und du hast alle Möglichkeiten. Aber du erkennst, dass du dein Leben hast wegen dem Blut von Jesus Christus. Du erkennst, dass du das Leben nur hast, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Und jetzt machst du etwas. Jetzt gibst du es zurück. Jetzt gibst du es zurück. Und wenn du das machst, wenn du erkennst, dass das Leben ein Geschenk ist, dass du alle Möglichkeiten hast auf dieser Welt, deine Rechte aber abgibst und das Leben zurück ist zu dem, was hergekommen ist, dann hast du verstanden. was es heisst, das Leben geniessen. Weil dann gehst du zurück zu dem, was von sich selber sagt, ich bin das Leben. Jesus sagt von sich, im Johannes 11, 15, hey, stimmt nicht, aber ich habe noch eine zweite Bibelstelle, wo er es nochmal sagt. 14, 16. Auch nicht. Er sagt es einfach. Das könnt ihr nachlesen. Hä? 14, 6. Ah, ja. Klar. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du das Wasser, wenn du dein Leben Jesus Christus zurückgibst, dann kommst du selber zu Jesus. Und Jesus hat gesagt, und ich gebe dir das Leben in Fülle. Und wenn das passiert, dann wirst du in eine neue Dimension vom Leben hineingehen. Und dein Leben wird von innen nach aussen gelebt werden. Oftmals haben wir es Mühe, unsere Genüsse, unsere Lüschli zu überwinden, oder unsere Lüste zu überwinden. Weil es ist in uns hinein. Wir suchen nach einem verlorenen Paradies. Und wir rennen dem einen und dem anderen an. Aber es fällt uns schwer zu überwinden. Ich kenne das selber. Und wir haben Alternativprogramme, die laufen. An dem Zeitpunkt, wo du dein Leben Jesus Christus zurückgibst und sagst, da ist es, passiert etwas Wunderbares. Das Paradies kommt zurück in dich und fängt in dir an zu wachsen. Und es ist so eine Freude und es ist so eine Befriedigung, Gott zu kennen, Gott anzubeten, wie das nicht auf dieser Welt sonst könnte geben. Und das können nur die beurteilen, die es schon erlebt haben. Und ich stehe heute Morgen da als einer, der muss sagen, schau, es gibt für mich nichts Größeres als Gott kennen. Es heisst nachher bei Markus, heisst, was nützt ein Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Es ist so wahr. Es ist so wahr. Und Gott redet heute Morgen zu dir. Und er sagt, gib mir dein Leben zurück. Und ich mache das Wunderbare, Unerklärliche, wo du selber nie hast können. Ich wohne mit meiner Liebe in dir, mache dich siegreich über Sünde und Krankheit und gebe dir eine Freude, die du immer gesucht hast. Ich gebe dir eine Ruhe, wo du nachgerannt bist. Ich habe dich gesehen am Abend, die Nacht vor dem Fernsehen. Ich habe dich gesehen, deine Drogengelüste nachzugehen, deine Sucht. In verschiedenen. Und ich weiss, im Grunde genommen hast du nur Ruhe gesucht. Ich gebe es dir. Hast du es verstanden, Botschaft? In dem Moment, wo du das Wasser ausleerst vor Gott und sagst, das ist mein Leben. Ich bin nicht würdig, selber über das zu verwalten. Ich bin nicht würdig, das jetzt nach meinem Maßstab zu geniessen und zu trinken. Sondern ich gebe es zurück als ein Opfer. In dem Moment kommt der Geist Gottes auf dich. Und Leute, das müssen wir haben. Und ich bitte euch aufzustehen mit mir zusammen. Also müsst nicht, aber die wollen, die können. Ich bitte dich aufzustehen. Weil Gott sehnt sich nach Menschen, die vor ihn kommen und wie der David den Becher einfach ausleert. Und ich weiss, die drei Freunde haben blöd geschaut nebendran. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Das gewusst hätten. Wäre ich nicht am Philister vorbeigeschlichen, hätte mein Leben riskiert. Egal, was die Leute denken um dich herum. Gieß den Becher aus. Gib dich Jesus. Halleluja.